Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner großartigen Wenigkeit, Barbie Breakout. Hallo, ich habe diese Woche eine tolle Folge für euch, denn ich habe mir meine alte Freundin aus dem Schützengraben quasi eingeladen, Christoph Jonas. Christoph ist, ihr habt ihn alle sicherlich schon mehrfach gesehen, ohne es vielleicht zu wissen, ein wunderbarer Tänzer, der vieles schon gemacht hat auf der Bühne im Fernsehen, der für mich im Background getanzt hat früher und choreografiert hat und dann Helene Fischer sogar choreografiert hat und bei Let's Dance mitgemacht hat und choreografiert hat und ganz viele Sachen mehr noch. Die ursprüngliche Folge war über eine Minute 45 lang, eine Stunde 45 lang. Das habe ich jetzt natürlich zurückgeschnitten auf schmissiges Stündchen und wir haben sehr viel Spaß, wir quatschen sehr viel hin und her. Es ist ein bisschen Interview, aber es ist hauptsächlich auch Gespräch unter Freunden, was ich sehr liebe. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Drag Race haben wir weggelassen. Ich habe zwar eine Nachricht bekommen von einem Fan und dafür vielen Dank, der sagt, er vermisst das. Allerdings bei dem Volumen dieser Folge diese Woche habe ich jetzt gedacht, nee, das jetzt da rein zu quatschen wäre blöd. Aber zum Finale nächste Woche machen wir sicherlich nochmal was. Ach nee, die Reunion ist nächste Woche. Und ja, da machen wir sicherlich nochmal was dazu. Aber jetzt kommt erstmal Christoph. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Bis dann. Tschüss.
Sachen sind, wo ich sage, ach, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht doch nicht erzählen möchte. Kann man
schneide ich das im Nachhinein raus.
Ah, herrlich.
So wie zum Beispiel dieses Intro, was wir gerade gesprochen haben. Das schneiden wir dann nicht raus. Na, hallo, mein Schatz.
Hallo, ich grüße dich, na.
Bist du geil?
Na, total geil. Tragisch, aber geil.
Ja, das sieht man. Ich freue mich total, dass du hier bist, mein Schatz. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Das letzte Mal in Köln, glaube ich.
Ja, in der Hotelbar.
Wie heißt das Hotel nochmal?
Savoy.
Savoy. Das Savoy Hotel, das ist das Hotel, wo die Chefin noch selber dekoriert auf den Zimmern. Die sind ein bisschen abenteuerlich, aber speziell. Es ist sehr nett und man kann in der Bar sehr hübsch trinken und man trifft auch immer irgendwie Freunde und auch sehr viel Prominenz da, ne?
Ja, naja, das ist ja so das Haushotel von den ganzen…
Vom RTL.
RTL und Sat.1 und überhaupt und…
Ja, stimmt, wir waren dabei, als wir damals, als Barbara und ich Let's Dance gemacht haben, waren wir da, oder war ich da immer, sie war woanders und du warst da auch, ne, als du Let's Dance gemacht hast.
Genau, nee, nicht, ich war nicht in dem, ich war eins weiter.
Ach, Marriott, oder was ist
ich das? Ich war Marriott, genau. Mm-hmm.
Mm-hmm. Die feine Dame.
Die feine Dame.
Schatz, ich will, ich kenne dich ja schon so gut, aber die Zuhörer kennen dich ja vielleicht noch nicht. Deswegen will ich ein klitzekleines Spielchen mit dir spielen. Und zwar bin ich letzte Woche drauf gekommen, ich habe Serien geguckt und ich gucke ja jeden Abend Golden Girls, fast eigentlich jeden Abend, wirklich.
Kann man das hier sagen, wo du die guckst?
Weil ich kaufe die bei Apple.
Ach, bei Apple, das stimmt ja.
Also man kann sie bei Amazon Prime auf Deutsch gucken.
Ach so, deswegen.
Aber ich möchte nicht auf Deutsch und dann habe ich sie auf Apple alle nochmal gekauft.
Ah ja, und weil wir wollten letztens auch schauen und mein Freund ist ja nun nicht so der deutschen Sprache mächtig.
Sie ist Schwedin.
Sie ist Schwedin. Genau, und dann wollten wir es nämlich auch schauen. Dann haben wir überguckt, weil wir haben Amazon Prime und Netflix, weiß der Teufel, was da ist. Aber da war das nicht. Also, okay, dann weiß ich.
Nee, man kann schön bei Apple, also jetzt nicht über Apple Plus, aber du kannst sie eben einfach im iTunes Store, wie man das früher genannt hat, kann man die einfach kaufen, im App Store, im irgendwas Store. Apple Store. Im Apple Store.
Im Apple Store.
Apple Store.
Sehr gut, dass wir das jetzt auch.
Sag nochmal Apple.
Apple.
Das ist nicht bezahlt.
Nein.
Es gibt ja immer so Archetypen, ne? Ich habe das Gefühl oder ich weiß tatsächlich, dass Golden Girls quasi die Charakter, die angelegt haben, also die Slut, die Dumme, die alte Garstige und eben Dorothy als die sarkastisch, zynisch, ehrliche, das sind so Archetypen, die dann später immer wieder kopiert wurden, auch in anderen Serien, bei Sex and the City, bei Lipstick Jungle, bei Desperate Housewives, Also ich bin immer die Dorothy, egal was, also es geht nicht anders, ich bin immer die Dorothy.
Ja.
Und ich erinnere mich, dass damals bei Sex in the City alle wollten Carrie sein und so. Und deswegen spielen wir jetzt ein kleines Spiel, ich sage eine Serie und du sagst, welcher Charakter du bist.
Okay.
Oder wir sagen es beide.
Oh, das ist aber schwierig.
Findest du?
Ja, weil es manchmal gibt so, naja, egal.
Na, wir können auch beide dieselbe sein.
Let's see.
Wer wärst du denn bei den Golden Girls?
Bei den Golden Girls, ja, siehst du, da geht's nämlich schon los. Aber ich glaube, ich wäre Blanche. Slut! Well, you know, I don't know. Well, Slut, you know, ich liebe die Liebe und das Leben.
I'm in love with love.
I'm in love with love. Nee, aber weil die so, ja, die ist halt so ein Showpony und ich bin ja so ein bisschen.
That's very, very true.
Showpony und deswegen finde ich die schon ganz passend, obwohl ich manchmal denke, so eine Dorothy, weil ich kann schon gern mal ja. so ab und zu mal so ein paar.
Ja.
Spitzen oder nicht ab und zu, sehr oft.
Ja, ist eine trockene, trische Uschi ab und
genau.
zu.
Genau, das. Also ja, aber so ein Mix aus den beiden, aber so, schon so eine Blanche, glaube ich, ja.
Erinnerst du dich noch an die an Sex and the City? Bist du da noch Firm?
Ja.
Wüsstest du, wer du da bist?
Ich finde ja ganz schlimm, dass Sex and the City, eigentlich, wenn man es jetzt anguckt, irgendwie die Charaktere.
Es ist so schlecht gealtert.
Ja, ne?
Ja.
Also ich finde es ganz schwierig, bestimmte Absolut. Sachen, die sie tun und so weiter, ja. wo ich so denke, das wäre heute so, wo ich so sage,
Ja.
Schwierig.
Ich fand es ehrlich gesagt, ich muss kurz einsteigen, ich fand es ehrlich gesagt damals echt auch schon scheiße. Also ich habe es zwar geschaut, weil es alle geguckt haben und weil man hatte ja auch sonst irgendwie nicht so viel zu gucken. Aber ja, mir sind damals schon so viele Sachen aufgestoßen, dieses bisexuellen Shaming und wie über Dicke gesprochen wird, wie über das gesprochen wird. Wie, mir ist Carrie wahnsinnig auf den Sack gegangen. Ich habe Carrie gehasst, dieses selbstzentrierte.
Und dieses Hinterhergerenne. Und,
und dann auch gute Menschen scheiße behandeln und den Arschlöchern hinterherrennen und dann am Ende, wenn das Drama, das sie instigiert hat, wenn ihr das um die Ohren fliegt, dann wieder heulen und so. Genau. Konnte ich nichts mit anfangen. Sarah Jessica Parker übrigens auch nicht. Die hat Carrie nicht gemocht, lustigerweise. Ja, hi.
Ja,
aber es ist nicht gut gealtert. Das ist sicherlich richtig. Ich wäre da auch Miranda, lustigerweise natürlich, die frische Lesbe. Hi.
Ja, schwierig. Ich wollte so Carrie, weil I love Fashion und die ganze Fashion-Geschichte und dieses ganze oberflächliche Scheiß, den man trotzdem mag irgendwie.
Ja.
Schwierig da. Aber ich glaube, dann bin ich auch wieder so eine Samantha. Nicht wegen der Vögelei unbedingt, aber weil die sehr direkt ist und sehr herself ist und sehr. And
she's a fun girl.
Yeah.
She likes fun.
She likes fun. She likes to party. Ich mag am liebsten,
Ich glaube, aber es hat auch so ein Stolz-Ding. Ne?
Genau.
Ihr seid beide so Leute, die einfach auch mit stolz geschwellter Brust und wollen auch gesehen werden irgendwie und genießen das auch, genießen Aufmerksamkeit.
Ich bin Löwe.
Hi.
I know. Ja, also insofern. Ja, Samantha.
Nice.
Samantha.
Nice.
Ja, jetzt war ich wieder nicht am Mikro, siehst du?
Sie haben es trotzdem gehört.
Haben Sie es gehört?
Ihr habt das gehört.
Hallo.
Sehr gut. Erinnerst du dich noch an unser erstes Aufeinandertreffen? Weißt du noch, wann und wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Da verschluckt sie sich. Shady Bitch.
No. Der Cremant. Nee, ich habe mich tatsächlich verschluckt. Hatte nichts mit deiner Frage zu tun. Ganz ehrlich, das erste Mal, dass ich dich wahrgenommen habe, war im GMF, im Café Moskau. Mhm. Und du hast da aufgelegt und ich fand das wahnsinnig toll. Ich habe dich gesehen und dachte, sie ist traumhaft, die sieht wunderbar aus, die Haare und alles. Ich fand dich sensationell, ich fand dich einfach toll und ich wollte dich kennenlernen.
I remember. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass das vorgekommen ist, dass ich frage, ob sich jemand an die erste Begegnung erinnert und wir beide haben die gleiche Erinnerung. Because I remember that.
I wanted to know you. Ich fand dich einfach sehr faszinierend und cool und ich meine, ich kam nach Berlin mit 18 und komme ja nur aus einer kleinen Stadt und davor war ich in Leipzig, was ja nur auch nicht the place war, jetzt mittlerweile schon ein bisschen anders. Und ich war im GMF und hier im Café Moskau damals noch und dann bin ich da rein und das war oben dieser
Natascha Bar.
Genau, und da hast du aufgehegt und habe ich dich gesehen, da war ich sehr fasziniert.
Ich weiß, du bist zu mir gekommen und du hattest, wie das so deine Art ist, du hattest so eine sehr bestimmte Art, auf mich zuzuschreiten und hattest lange Haare und so einen sehr gegelten Zopf, das sah so ein bisschen russisch aus, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen. Und stolziertest da eben rein und fixiertest mich mit so einer hochgezogenen Augenbraue und sagtest irgendwas zu mir und ich war irgendwie nur so, who the fuck is she? Yeah. Und dann hast du dich so tschack wieder umgedreht und bist so
bist mit so einer völligen Überzeugung.
Ein Showpony, absolut. Yeah. Und ich war so, what was that? Aber also irgendwie auch positiv beeindruckt, aber auf jeden Fall war ich so ein bisschen baff. Und dann habe ich eine Weile keine Erinnerung, dann weiß ich, habe ich dich das nächste Mal gesehen und dann sahst du auch ganz anders aus. Also die langen Haare waren weg und dieses ich sage jetzt mal Turniertänzermäßige, was du da schon hattest, noch hattest, war auf jeden Fall weg.
Da war ich auch noch, da habe ich das ja auch noch
gemacht. Da warst du noch Turniertänzer,
Ich habe das noch gemacht bis 2006. 2006.
Wow.
Ja. Wow. Da war ich noch. Aber dann hatte ich noch, ich hatte am Anfang noch diesen Zopf, diesen typischen, ja, ja, ne? Und dann habe ich irgendwann mal etwas mich verändert.
Ja. Ja, und was uns dann über die Jahre immer wieder verbunden hat, ist eben auch, dass du einer der krassesten Tänzer bist, die ich kenne, und dass wir zusammen Shows gemacht haben im GMF, ja, und in Stuttgart.
Legendär.
Und bei Breitling. Ja, ja, tatsächlich. Ja. Also, ja, richtig geile, fette Sachen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ich will jetzt tatsächlich einsteigen bei dem kleinen Christoph. Du hast gesagt, du kommst aus einem kleinen Kaff. Aus was für einem kleinen Kaff kommst du denn? Darf man das sagen?
Ja, natürlich. Ja? Ich komme aus Görlitz.
Ach so.
Ja.
Okay.
Aus Sachsen.
Ja.
Ja, herrlich. Sollen wir jetzt in Sächsisch?
Nee. Nein. Nicht. Also,
wir können, warum nicht? Das können wir doch machen. Das
können Sie gerne tun.
So, jetzt ist schon mal vorbei mit der Sexiness.
Das, ja,
bye. Jetzt auch. So, jetzt trinken wir gleich nochmal einen Schluck.
Aber das hört man gar nicht bei dir. Hast du dir das abtrainiert tatsächlich? Oder?
Ja, ich fand das nicht so geil. Mhm. Und ja, also ich bin mit 14 nach Leipzig gezogen, ins Sportinternat, mhm, weil ich halt diesen Turniertanz gemacht habe. Und da in meiner Heimatstadt war ich schon dann mit 14 zu gut quasi, und ich konnte dann nicht mehr so viel lernen, und dann bin ich halt nach Leipzig ins Sportinternat und dann mit 18 nach Berlin. Mhm. Und in Görlitz redet man eh nicht so sächsisch. Also Görlitz, ja, Schlesien, Oberlausitz, und die haben, sind relativ hoch, die haben so einen leichten Dialekt, aber ist relativ hochdeutsch, aber natürlich in Leipzig dann habe ich dann nochmal so ein bisschen was angenommen quasi, und dann kam ich nach Berlin und wollte einfach nicht, dass die... Es war ja so verpönt, aus dem Osten zu sein, und das, ja, ist ja irgendwie immer noch so ein bisschen, ja, obwohl es ja mittlerweile schon viel entspannter ist. Und früher habe ich mich echt geschämt dafür. Mhm. Also ich habe nie gesagt, wo ich herkam, und ich wollte auch nicht, dass jemand das hört, weil das immer so ein unsexy Ding war, und mittlerweile ist mir das, naja, völlig Latte, ist scheißegal. Aber ja, ich habe das einfach dann mir antrainiert oder abtrainiert.
Aber erfolgreich, ne? Also ich kenne, ja, viele Leute, die es versuchen, und man hört es einfach immer noch sehr. Und bei dir ist einfach keine Spur mehr.
Nö.
Was ist der streng mit dir?
Sehr streng. Füge dich. Füge dich. Ja, sehr, ich bin sehr streng mit mir. Das ist, ja.
I know.
You know.
I know, but
you
that's know. Why you're so good.
Manchmal ein bisschen zu streng.
Ja.
Ja.
Wie muss ich mir, also wenn ich an Turniertanz denke, dann denke ich irgendwie an Frauen, die aussehen wie, naja, Transenpageant eigentlich, ne? Also es ist sehr viel von allem, sehr viel Make-up, sehr viel Haar, sehr viel Glitzer, sehr viel Kostüm, sehr viel Attitude und Szene und so. Aber es ist trotzdem, glaube ich, eine relativ heterosexuelle Welt, oder?
Ja, also es ist eine ganz komische Welt, weil es ist wirklich so eine Welt für sich, und das ist wirklich so abgeschlossen von der vom Rest der Welt irgendwie, weil als ich das gemacht habe, war ich, dachte ich wirklich, ich wäre so der I was the shit. Also war ich ja auch in dem Ding, aber sobald du aus diesem Universum raus bist, hat es niemanden
interessiert
und keiner wusste davon, und ich war ja sehr erfolgreich in der Sache, aber es hat halt, wie gesagt, im normalen Leben war das völlig unwichtig.
Also du warst wahnsinnig erfolgreich, ne? Du warst Weltranglisten Nummer 1.
Nee.
Nein?
Deutsche
Rangliste,
erster, aber trotzdem. Deutsche Rangliste beim Nationalteam, German Open Sieger.
Das ist schon extrem.
Ja, ich war schon ganz gut. War okay. Ja, war okay. Aber es ist schon sehr, das ist lustigerweise so ähnlich wie, Gott, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich habe ja nichts in dem Sinne mehr damit zu tun. Insofern ist es eigentlich auch egal. Aber es hat schon auch, wie wir das jetzt so gerade in der Politik sehen, ist es genauso dort auch, dass ältere weiße Männer das Sagen haben, so nach dem Motto.
Ja.
Und das ist schon alles sehr ziemlich verstaubt, und dann auf der einen Seite ist es ja sehr flamboyant und gay
laut.
Und laut in dem Sinne. Aber trotzdem halt, es gab trotzdem, man hat gemerkt, man muss immer irgendwelche Grenzen einhalten, und das ist doch nicht so offen ist, wie es den Anschein
als
hat.
Offen habe ich es nämlich gar nicht erlebt, so von den Sidelines. Ne? Also das Gefühl, dass auch die schwulen Männer, die ich kannte, die Turniertanz gemacht haben, also visually und auf der Tanzfläche ist das gefragt, was man da als schwuler Mann vielleicht mehr zu bieten hat. Mhm. Aber don't stretch it.
Don't push it, don't show it. Don't push it, genau.
Genau.
Also so bis es wurde toleriert. Mhm. So. es wurde jetzt auch kein Ding draus gemacht, aber man hat schon gemerkt, dass es nicht so offen ist, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt im Theater spiele oder so. Dann ist das ja, gar keine Diskussion in der Hinsicht.
Warst du denn da schon out zu der Zeit?
Ja.
Okay.
So, ja.
It's a yes or no.
Ja.
Okay.
Ja.
Okay. Und dann hast du dir gesagt, okay, ich muss in die größere Stadt, ich muss hier weg und bist dann nach Berlin quasi.
Genau. Also mit 18, als ich nach Berlin kam, war ich noch nicht so, also es war so ein Zwischending. Ne? Ich war so, manche Leute wussten schon, manche wussten nicht und dann wusste ich selber noch nicht mal so richtig. Also ich habe mit 16, 17 mal so ein Telefonat mit meiner Mutter hatte, als ich im Internat war und dann draußen saß und dann haben wir telefoniert und dann habe ich angefangen zu heulen und dann meinte sie, was ist denn los? Und dann ich so, ich weiß auch nicht. I hate my life. und dann meinte sie zu mir, ich weiß noch diesen Satz, dann hat sie zu mir gesagt, bist du wie dein Trainer? Und ich so, ja, vielleicht so halb. Also ich habe dann immer noch diese Bi-Geschichte irgendwie und hat halt auch Freundinnen zwischendurch. Und
die du aufgetranst hast bis unter die Zähne, ne? Das erinnere ich.
Meine Tanzpartnerin.
Ich habe eine Tanzpartnerin. Ja. Und also ich habe Bilder gesehen. Also die wurde bis aufgetranst unter die Zähne. Bis unter die Zähne.
Ja, also dass komplett.
Auf den Zähnen nicht noch Steine geklebt haben.
And pulled and
eingesprüht.
Du, das Haar wurde beklebt mit Strass und alles. Die war,
hat sich freigetanzt.
Ja, die wurde auch mit dem Airbrush dann angesprüht in der Badewanne und dann war die, she was ready to go. Ja, die Kleider wurden entworfen. Ich habe gesagt, so, Turnier ist in einem Monat, kein Nutella mehr.
Oh, du warst bestimmt eine garstige Ehefrau.
Ich war so garstige Ehefrau. aber das Problem ist, dass es gehört einfach, das ist halt ein Sport in dem Sinne und man darf das gar nicht so unterschätzen, weil die Leute sehen diesen ganzen Glitz und Glamour und das ganze Ding, aber es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig harte Arbeit. Es
das glaube ich.
Es ist sehr viel Training.
Natürlich.
Und es ist ein Sport. Es ist wirklich Hochleistungssport und die Leute, die Turniere tanzen, die trainieren jeden Tag 3, 4, 5 Stunden und da gibt es kein Frei und du musst auf deinen Körper achten, du musst dich stretchen, du musst noch andere Sachen trainieren und das ist harte, harte Arbeit.
Also ich sehe das halt auch immer, ne? Also die ganzen osteuropäischen Tänzer, die ich kenne, die kommen oft auch aus so fast militärischen Schulen, ne? Also wirklich,
absolut.
Also da wird Tanz unterrichtet wie anderswo eben wirklich Kampfsport. Also das ist,
absolut.
Da ist überhaupt kein Raum für Weichheit oder für Schwäche oder für ich habe Aua oder so.
Ja.
Effie, we all got pain. Gibt's nicht.
Nee, gibt's so, nicht. Also Schmerzen oder ich meine, ich weiß noch, mein Trainer, sein liebster Spruch war, wenn das Bein noch dran ist, weiter tanzen.
Ja.
Erst wenn es abfällt. Also wenn es gebrochen ist, trotzdem weiter tanzen. Erst wenn es abfällt, dann darf ich gehen.
Ja, aber ich gucke wirklich gerne, wahnsinnig gerne zu beim Tanzen. Ich habe ja selber mehrere Jahre lang Ballett gemacht und dann bin ich da aus der Ballettgruppe ausgestiegen, weil ich so gehänselt worden bin von den anderen Jungs und die haben mich immer Samba genannt und Tunte und blala, was man halt so, ne? Die sind ja auch sehr originell immer, diese
Wichser. Ja, ganz originell.
Ja. Und da war mir der Druck dann zu viel und das habe ich nicht ausgehalten und bin dann da raus und ärgere mich im Nachhinein wahnsinnig, ne? Weil Tanzen mich sehr glücklich macht und mich machen tolle Shows sehr glücklich und ne, Synchronität auf der Bühne und so, das sind alles Dinge, die können mich sehr, sehr glücklich machen und ich weine auch immer noch, wenn ich tolle Choreografien angucke, also es ist immer noch offensichtlich ein Platz von Schmerz auch in meinem Herzen, der damit besetzt ist. Ich gucke einfach Leuten saugerne zu, die gut tanzen können, also da passiert was bei mir, das ist wie mit Singen, da passiert einfach was bei mir, was ich finde es irrsinnig geil. Mhm. Und selbst diese russische Militärpräzision, der Yevgeny zum Beispiel von Let's Dance, der hat das ja, ne? Der ist ja irrsinnig schnell und irrsinnig krass in seinen Moves. Ja. Und ich könnte ihm Stunden zugucken, wie der blöde Jives tanzt. Das ist mir scheißegal, aber ich kann wirklich Stunden zugucken. Das ist irre.
Ja, ich liebe es auch immer noch anzuschauen und ich habe immer noch, obwohl ich jetzt schon seit 2006 das nicht mehr mache, jetzt wo ich bei Let's Dance war, habe ich das wieder so gefühlt, wiederentdeckt, die Liebe dafür. Aber ich mochte halt die ganze Turniergeschichte nicht, die ganze Politik und dieses ganze Ding dahinter. Ne?
Ja.
Das war, was mir nicht gefallen hat und deswegen habe ich auch aufgehört, weil einer der Hauptgründe, warum ich aufgehört habe, weil ich habe mich sehr eingezwängt gefühlt und künstlerisch nicht wirklich, ne, dass ich mich entfalten konnte und deswegen aber ich habe halt gemerkt, dass das einfach so ein Teil von mir ist. Ich meine, ich habe das 16 Jahre gemacht, seit ich 8 Jahre alt bin und das gehört einfach zu mir und das Tanzen sowieso und wenn ich, wie du schon sagtest, wenn man tolles Tanzen sieht oder an sich Leute, die sich künstlerisch darstellen auf der Bühne und so. Ja. Wenn das toll ist, dann bin ich sofort hingerissen und ich bin ja eh so eine emotionale Nummer.
Ja. Wie bist du denn dann, weil du, also ich habe dich kennengelernt nach dieser Geschichte in GMF, dann nach unserem ersten Kennenlernen habe ich dich dann kennengelernt eigentlich als einen der wenigen Deutschen, der tatsächlich also wahnsinnig streetig tanzen konnte und Hip-Hop ich irgendwie gut konnte und so, also in Addition zu all dem anderen, was du eben konntest.
You faked it? Well, also die Commercial kann ich schon, so, aber I can fake it. I'm not very, like, ich bin nicht so ein Hip-Hopper, aber ich kann ein bisschen. Aber ich kann halt die ganzen anderen Dinger. Ich habe ja ich war in einer Modern Dance School hier in Berlin. Und da habe ich halt dann Modern gemacht, also Graham, Cunningham, Horton, diese ganzen Techniques und Ballett und Partnering und Jazz Dance und diese ganzen Geschichten. Und dann konnte ich natürlich sehr breit, also konnte halt dann viel vorweisen und habe dann halt natürlich auch so Flamenco-Sachen und Salsa und Merengue und dieser ganze Gedöns-Tango. Und das war halt natürlich ein gutes Paket für alle Dinge, die dann kamen.
So. Da kann man wahrscheinlich sehr gut drauf aufbauen, ne? Und kann dann wahrscheinlich auch schnell variieren und ja.
Absolut, absolut. Und ich habe halt natürlich irgendwie, das Ding ist immer, wenn irgendwas kam, was mich interessiert hat, oder ich bin meistens irgendwie, das Universum macht es ja irgendwie, ne? Also das passiert ja einfach.
Ja.
Und also nicht einfach, man muss natürlich auch positiv
affirmieren
und we have to work. Also natürlich, ich habe halt immer gearbeitet, aber ich ist immer, wenn irgendwie Sachen kamen, wo ich dachte, oh scheiße, jetzt musste ich, dann habe ich es halt einfach gelernt.
Mhm.
Und das war beim Musical genauso. Ich habe ja nie gedacht, dass ich mal singe auf der Bühne oder Schauspieler. Und als das dann auf einmal passiert ist und mir das gefallen hat, dann war ich so, muss ich halt jetzt singen. Und dann habe ich halt Gesang schon genommen und habe angefangen zu singen. Und
Ich erinnere mich, wir waren im Kranzleressen damals noch, Kranzlereck, Kuchen gegessen und dann bist du zur Gesangsstunde. Und ich dachte, da fing das an, glaube ich, mehr oder weniger. Und dann dachte ich auch, wie geil das ist. Weil ich hatte immer, bei mir war es immer so, ich hatte viele kleine Talente. Und habe mich dafür loben lassen, dass ich irgendwie das Talent habe und habe dann aber nichts draus gemacht und habe immer darauf gewartet, dass jemand kommt und mir quasi den Medaillen in die Hand drückt und sagt so, thank you for showing up, here's your prize. Und das funktioniert halt so nicht oder selten.
I get it though.
Ja, aber Schatzi.
Ich bin da auch gewesen.
Stupid, eben. Und dann aber Leute zu sehen, die eben sagen, okay, this is what I want and now I'm gonna go for it and now I'm gonna put in the work, hat mich wahnsinnig inspiriert immer auch, aber ne, ich kleine depressive Nuss, halt dann irgendwie.
Oh.
This is really happening.
It is happening.
Es war tatsächlich ausgeschaltet, aber es ist mit dem Computer verbunden und dadurch, wenn jemand anruft, hört man es dann. Ich weiß gar nicht, ob die Leute zu Hause hören das wahrscheinlich nicht. I don't know.
Wo wir gerade davon gesprochen haben, ne? Ja, wo waren wir
denn?
Ach, ja, ich weiß, wo wir waren, weil ich wollte das nämlich sagen, was das. Es ist natürlich gut, wenn man Sachen tut und dafür kämpft und davor geht. Nur das, was sich halt immer bei mir so ein bisschen, die Motivation musste sich ein bisschen ändern oder hat sich jetzt geändert, jetzt wo ich älter bin. Aber früher war eigentlich die Motivation immer, ich wollte eigentlich nur allen beweisen, dass ich was kann, weil ich immer runtergebuttert wurde und immer, es wurde mir immer gesagt, aus dir wird nichts, du kannst nichts, du kannst nur das. Du bist ein Nichtsnutz, du. Weil ich war sehr.
Wer sagt dir denn sowas?
Meine Trainer, Väter von Tanzpartnerinnen, da gab es schon, es war immer so, zum Beispiel, als ich aus Görlitz weggegangen bin, haben die damals da gesagt, ja, was soll aus dem denn werden? Was denkt der, ist jetzt was Besonderes, weil er jetzt irgendwo hin, ne? Dann habe ich Turniertanz aufgehört, haben gesagt, ja, denkst du, du machst jetzt hier Theater, bist du eh der Dritte von links, da wird doch eh nichts. Und also ich wurde immer klein gemacht und deswegen war mein Motor eigentlich immer zu zeigen, so, pass auf, jetzt zeige ich euch mal, was ich kann, so. Und dann habe ich es halt gemacht. Ich fand es halt immer schade, dass das der Antrieb war, aber es hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin.
Girl.
So, aber es ist halt auch, es geht halt auch anders. Es geht ja auch positives Enforcement.
Ja, ja. Na, also das, ja, pädagogisch war das natürlich nichts und war auch nicht als Pädagogik gedacht. Aber ich meine, made you who you are. Thanks for making you a fighter.
Yes, thank you. Ja, also das war schon immer sehr, und das Schlimme ist, das hängt mir immer noch, das hängt immer noch in mir drin. Und ich habe immer noch dieses Bedürfnis, dass ich mich so darstelle, also ich meine, es ist viel weniger geworden jetzt, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich immer noch so viel Aufmerksamkeit von draußen brauche und nicht selber mich dahin bringen kann und sagen kann, hey, ist doch ganz cool eigentlich.
Es ist, also ich will jetzt kann man drüber mutmaßen, ob man das in die Wiege gelegt bekommt oder ob das eine Erziehungssache ist oder nicht, aber man nennt das ein External Locus of Identity, also dass viele von uns, die in den Performing Arts unterwegs sind, eben den Applaus von draußen brauchen, um sich selber glauben zu können, dass sie gut sind und dass sie was wert sind und dass das, was sie auch gerade gemacht haben, eben Wert hat. Ne? Also ich habe oft das Gefühl, dass wenn ich Sachen mache, die ich selber toll finde, dass ich mir selber das nicht glaube, sondern das muss erst jemand anderes bestätigen. Yeah. Und wenn das genug Leute bestätigen, glaube ich es. Wenn aber dann einer sagt, das war doch nicht gut, dann bin ich wieder sofort bei Punkt wieder Null. Zweifel. Ja, dann ist schon wieder, oh Gott, ich muss es verbrennen, ich muss es wegschmeißen.
Ja, es ist
Craziness. Ja, External Locus of Identity. Kann man googeln.
Prototyp hier.
Wunderschön.
Ja, aber es ist Gott sei Dank, ich meine, man wird ja älter. Ich ertappe mich halt dann mittlerweile, wenn ich dann diese Sachen wieder mache. Und ganz oft kann ich das jetzt umdrehen und dann eliminieren und aussortieren und wegschmeißen. Aber nicht immer. Mhm. Immer noch nicht immer. Aber
ich erlebe dich ganz anders als früher.
Ja,
wirklich. Also ich erlebe dich ganz anders. Ich hab dich immer geliebt, aber das war früher natürlich, war es dann auch irgendwie, wenn wir dann abends, wenn ich von der Probe kam, habe ich auch gedacht, oh, jetzt ist auch schön, dass es ein bisschen entspannter wieder ist. Ne?
Er ist anstrengend. Er war anstrengend.
Nein, nicht anstrengend in dem Sinne, aber es ist halt, und das sind ja viele in der Branche einfach Leute, die halt sich auch das Gefühl haben, ständig auch präsentieren zu müssen eine Aufmerksamkeit einfordern.
Und alles muss immer schneller gehen und es muss alles perfekt sein und schneller und höher und weiter und
aber ich erlebe dich ganz anders jetzt. Ich erlebe dich wirklich so viel entspannter und bei dir und
ja, da ist viel passiert.
Ja, viel passiert. Offensichtlich. Ja. Bist du, darf ich das fragen, bist du zur Therapie gegangen? Das klingt gerade sehr reflektiert alles.
Ja. Oh ja. Ja. Ja, ich hatte vor, was haben wir denn jetzt?
2020.
2020.
Das Jahr des Glücks und der Liebe.
Schon. ich glaube, es war so, ja, ich würde mal sagen, so vor fünf Jahren, hatte ich so einen ziemlichen, ich meine, das ging schon eine ganze Weile, aber du weißt ja selber, wie das ist, bis man sich das eingestanden hat, bis man sagt, ist es okay, dass ich jetzt irgendwie Hilfe brauche oder ich schaff's nicht alleine oder dass ich überhaupt ein Problem habe. Das dauert ja alles ein bisschen, bis man da hinkommt und das Schlimme ist ja leider immer, dass man immer erstmal richtig auf den Arsch fallen muss, damit man aufwacht. Ich meine, es gibt vielleicht Ausnahmen, aber die habe ich noch nie gesehen.
Nee, also Leidensdruck muss so hoch groß genug sein, dass man bereit ist.
Dass man halt was tut. Ja. Und der war halt dann ziemlich hoch, weil ich hatte mich sehr verschuldet. Ich habe das Typische halt, ich habe dann halt auch diese The Velvet Rage.
Girl.
Ja, so.
Preaching to the choir. Ne?
Genau. Und dann habe ich, als ich das gelesen habe, war ich so, ah ja, alles klar, okay. Ja, ja, also ich habe halt nur Aufmerksamkeit von außen gebraucht. Mhm. Ich habe ein großes Problem mit Einsamkeit. Mhm. Ist viel besser jetzt, aber it's lingering. It's there. Mhm. Aber ich kann es jetzt, ich sehe es so, es ist da und so, okay. Aber ich habe halt dann, ich konnte nie zu Hause bleiben, ich bin immer ausgegangen und manchmal einfach nur alleine, weil ich es nicht ausgegangen, dann bin ich in Bars gegangen und habe Leute eingeladen und das Geld um die mir die Ohren geschmissen und habe rumgevögelt, weil ich kurz mal brauchte, körperliche Nähe brauchte und dachte, dass ich bekomme sie nur so, weil ich früher wirklich dachte, ich bin eigentlich nichts wert, ist nur mein Körper und meine Sexualität was wert und das ist das Einzige, wo ich was bekommen sollte dafür, also Zuneigung. Bis ich da mal gemerkt habe, dass das halt nicht der Fall ist, dass ich eigentlich auch ein ganz guter Mensch bin, den man lieben kann.
Yes.
Und dann habe ich halt wirklich sehr viel Schulden gemacht. Also ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, Geld ausgeben und habe dann geshoppt, irgendwelche Scheiß, I still do like it. aber ich denke halt ein bisschen viel mehr drüber nach. Es ist nicht nötig und vor allem mir wurde das halt so vorgemacht, dass das die wichtigen Dinge, besonders auf meinem Umfeld damals, meinem Trainer und so weiter, dass es wichtig ist, wen man kennt, was man anhat. Und also diese ganze Oberfläche Gedöns. Und ich war ja sehr jung, ich war so 2021, was auch immer. Und das kann man sich natürlich nicht leisten in dem Alter. Und ich habe halt mit dem Geld um mich geschmissen. Nee, das stimmt gar nicht. Ich war schon älter, 25. I don't know. Vor 5 Jahren halt. Nee.
Als du 12 warst.
Da war ich 12. Anyways. könnt ihr selber rechnen. Who knows? Whatever. Und dann habe ich halt, Jobs liefen nicht. Ich war wahnsinnig deprimiert, ich war immer traurig, ich wollte manchmal gar nicht aus dem Bett raus, ich hatte kein Geld mehr, ich musste mir dann, ich habe dann Kredit genommen, den ich vor 4 Jahren habe ich, also letztes Jahr habe ich alles abbezahlt.
Wow, Glückwunsch.
Komplett, was sehr cool ist.
Yeah. Ja, it is.
Das wusste natürlich niemand, ne? Man lebt dann so das High Life und lässt halt natürlich niemand rein und alle waren so, ach, wir haben es gar nicht mitbekommen, du warst immer so happy und du warst immer the
Belle of the
Ball und blablabla. Natürlich zeigt man das nicht, ne? Und ja, und dann hatte ich auch noch so einen Typen kennen, der mich auch nochmal richtig fertig gemacht hat. Also ich habe, also nicht er hat mich fertig, ich habe mich ja fertig machen lassen, das ist ja immer der Trugschluss, weil man sagt, ja, der war so. Ich so, ja, der war einfach so, wie
weil
er ist.
Weil du ihn gelassen hast.
Ja, genau, ja. Ich habe ihn halt, ich habe ihn halt mich runtermachen lassen und ja, also ich war einfach emotional zerstört, körperlich hatte, ich habe dann so Magenkrämpfe gekriegt und so, also Magenschleim, also ich war richtig durch und dann habe ich halt, irgendwie gemerkt, scheiße, ich muss jetzt irgendwas muss passieren und dann hätte ich fast wieder einen Job angenommen, wo ich wieder weggegangen wäre und hätte wieder gearbeitet, aber dann war ich so, nee, und dann habe ich mit meinen Eltern geredet, meine Eltern haben gesagt, komm, wir helfen dir, und du musst dich jetzt um dich kümmern. Und dann hat meine Mutter diese eine Heilpraktikerin rausgesucht und dann bin ich da, dann hat sie gesagt, ich bezahle dir das, geh da jetzt hin. Und dann habe ich da angefangen, natürlich die erste Stunde sofort losgeheult und nicht aufgehört für 2 Stunden. und das
Herr
war
Jonas, ich habe noch andere Patienten. Nein!
Meine Eltern, sie lieben mich nicht. Ja, genau. Ja, und das war gut. Und dann von da an ging es dann los und dann habe ich da auch so Familienaufstellen gemacht und so
okay,
Geschichten.
Okay, wow,
das war
systemische Therapie.
Girl. Ja, das war sehr interessant und das hat mich einfach so geöffnet für mich und und die Welt und so. Und dann irgendwann war ich so, ach, jetzt brauche ich auch noch ein bisschen mehr so, ich brauche das ein bisschen more straight und dann habe ich halt dann noch einen Therapeuten gefunden und dann habe ich bei dem angefangen und habe das 1,5 Jahre gemacht, dann habe ich nochmal ein halbes Jahr Pause gemacht und dann jetzt letztes Jahr habe ich nochmal ein halbes Jahr gemacht.
Super.
Und das hat mir wahnsinnig geholfen und ich kann es echt nur jedem empfehlen, der nicht weiß, was holt ihr einfach Hilfe, weil das ist nichts Schlimmes, es ist absolut kein Problem und es hilft einfach. Und man, es geht ja nicht darum, dass dir jemand sagt, wie du es jetzt richtig machst, sondern es geht darum, dass dir jemand aufzeigt.
Also, honestly, mit den 10, 15 Therapeuten, mit denen ich sicherlich schon gearbeitet habe in meinem Leben, hat mir noch nicht ein einziger Therapeut, doch einer, aber den habe ich dann auch gleich in den Arsch getreten. Aber sonst hat mir noch niemand gesagt, übrigens machen Sie das jetzt bitte so und das so geht das ab sofort.
Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
Nein.
Das kriegst du ja auch selber mit, wenn du jemanden siehst in deinem Umfeld, dem es nicht gut geht. Du kannst unterstützend da sein, du kannst supporten, aber du kannst im Endeffekt nicht helfen und du kannst nichts tun. Er muss es halt selber merken, diese Person und dann musst du selber dir das erarbeiten. Das Einzige, was der Therapeut halt macht, ist dir die Richtung geben und dir deine Gedanken ein bisschen aufzudröseln. Dieses ganze verwirrte Luftschloss, was man sich da manchmal baut.
Ja, und zwischendrin, also ich habe, mein aktueller Therapeut ist, also wenn ich nicht ein Thema bringe, kommt von dem auch nichts. Ja. Also es ist schon mein Job auch in der Stunde, über die Dinge zu sprechen, über die ich sprechen will. Und ne, wenn ich dann da rausgehe und mir denke, mein Gott, heute habe ich echt nur Dünnsinn erzählt, dann zunächst mal überlege ich mir dann schon, okay, will ich heute ehrlich sein und will ich heute über wirklich die Dinge sprechen, die mich wirklich jucken oder bin ich wieder zu stolz oder ne, möchte ich lieber irgendwie uns beiden was vormachen und dann quatschen wir über Kochrezepte den ganzen Tag.
Genau.
Können wir auch machen.
Die alte es ist Koch- schon so lustig. Ne? Ja, du kochst auch so toll. Ja. Ja, du bist so eine Köchin. Ja. So eine geile. Ja. Anyways. ja, nee, der ja, das ist, was mich sehr amüsiert hat manchmal bei der Therapie, wenn ich dann so saß und dann kamen so Sachen, also ich habe so Sachen gesagt und dann habe ich gemerkt, you're so full of shit. Du machst dir da einen vor, du machst dir da echt einen vor und erzählst ihm das und der sitzt da und der muss selber schon lachen, du weißt genau, also es war so, und dann war ich dann irgendwann so, ach, come on. Also wenn dein Therapeut schon, ich muss das hier, diese Geschmeide abmachen.
Ja, legen Sie das Geschmeide ab und hören Sie auf dem Kabel rumzufuddeln. Nein, Schatz, aber vielen Dank, dass du über die Therapiegeschichte auch sprichst, weil ich mache oft die Erfahrung, dass Leute eben immer noch denken, man geht nur zur Therapie, wenn man schon verrückt ist. Also, ne, dass auch.
Ja, das wird eh nie weggehen.
Dass man, ja, aber ich glaube doch, dass, also das ist wie immer mit dem Stigma, ne, dass man irgendwie je mehr Leute darüber sprechen, dass sie entweder positiv sind oder dass sie zur Therapie gehen oder dass sie irgendwas anderes machen, umso weniger Stigmatisierung ist überhaupt möglich. So. Und deswegen finde ich super, wenn immer mehr Leute und vor allem auch Männer, verdammt, offen darüber sprechen, dass sie zur Therapie gehen. Das ist immer noch, ne, du hast es vorhin erzählt, dass, darf ich das erzählen von deinem Freund? Dass der beim, als du das erste Mal erzählt hast, dass du zur Therapie gehst, dass er dich fast ausgelacht hat. Ja. So was und das.
Nicht fast, er hat mich ausgelacht.
Und hat irgendwie gesagt,
so, und ich war auch schon fast goodbye.
Beißt man die Zähne zusammen und so, ne? Und you have to tough it out. Mhm. Und das ist halt auch selbst bei schwulen Männern, das ist noch so ein toxisches Maskulinitätsbild, dass man eben als Mann sich keine Hilfe sucht. Mhm. So. Und das ist einfach, it's so fucking wrong. Wir brauchen alle Hilfe, gerade wir schwulen Männer brauchen alle Hilfe.
Absolut.
Und es hat nichts damit zu tun, dass wir krank sind oder dass wir minderwertig sind oder dass wir mehr Probleme haben als andere Leute, aber wir haben oft einen komplizierteren Lebensweg und wir haben mit anderen, auch gerade mit Männlichkeitsbild und einem Weiblichkeitsempfinden zu kämpfen, das in der Gesellschaft schwierig ist. Und ich finde wirklich, das ist wie Zahnarzt oder das ist wie Orthopäden, also ne, oder Leberflecken checken. Alle müssen mal hin und zwischendrin mal gucken, ist da alles in Ordnung?
Absolut, so. Absolut.
Also
ich, bei mir war das auch am Anfang natürlich peinlich, also nicht natürlich, aber es war mir peinlich. Aber dann war ich irgendwann so, warum soll mir das peinlich sein?
Nothing wrong.
Und wenn es mir gut tut und ich dadurch ein besserer Mensch werde für mich und ich besser klarkomme in meiner Welt und ich zufriedener und glücklicher bin, warum sollte ich das nicht tun? Warum sollte ich nicht darüber reden? Und vor allem ist es wichtig, genau das zu tun, weil sonst machst du das auch wieder nur mit dir aus und nicht mit deinem Umfeld. Und dann wissen die Leute gar nicht, weil ich habe so viele Kollegen in der komischen Oper auch, wo ich arbeite und einfach in meinem Umfeld, die auch gesagt haben, ich habe so eine Wende gemacht, als die Therapie anfing und die meinen, du warst so, die haben mich trotzdem geliebt und die waren wirklich, you were such a cunt. Ja, die haben gesagt, you were such a cunt. Aber einfach, weil ich so unglücklich war, ich war so traurig und deprimiert und habe mich allein gefühlt und unverstanden und dachte immer, ich müsste das und dies und das und das hat mich alles so, there was so much anger und ich habe mich, es war einfach, und dann ist das, geht das natürlich auch auf dein Umfeld über und die meinten, mein Gott, das hat sich so verändert, du bist so viel warmherziger und entspannter und liebevoller und das bin ich eigentlich auch, aber ich konnte das dann gar nicht mehr sein, ich war immer auf Alarm, so Haltung.
Es ist so lustig, dass du das sagst, auch mit diesem Anger und dieser Bitterness. Es sind wirklich die Momente in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, egal wie sehr wir uns jetzt weiterhin abschießen, egal wie viel wir fressen, egal wie viel Drogen wir nehmen und wie viel wir saufen, wenn ich meine Bitterness selber nicht mehr ertragen kann, meinen Zynismus, wenn mir das sauer aufstößt, dass wie verbittert ich gerade bin, wie hässlich ich über andere Leute spreche, wie ich mich benehme, das waren immer die Momente in meinem Leben, wo ich auch dann Änderungen herbeigeführt habe, wo ich auch gesagt habe, okay, jetzt reicht's, jetzt mache ich was. Aber ja, zu dem Punkt musste es dann anscheinend wohl auch rüberkommen.
Ja, das ist ja das Problem.
Dass man selber irgendwann sich nicht mehr erträgt.
Und dann sagt, merkst du auch nicht mal die schönen Dinge, die Leute für dich tun.
Nein,
also die Menschen, die wirklich gut für dich sind und die dir Gutes wollen, die kriegen meistens noch den meisten Scheiß
natürlich
ab. Und du siehst gar nicht mehr. Und jetzt im Nachhinein habe ich eigentlich erst gesehen, wie toll die Leute sich um mich gekümmert haben, wie trotzdem an mir festgehalten haben und trotzdem mich geglaubt haben und mich trotzdem hochgehalten haben, obwohl ich so ein garstiges Biest war.
Apropos garstiges Biest. Ich habe die Show damals nicht gesehen, aber du warst damals bei, wie hieß das, bei You Can Dance?
You Can Dance, bei Sat.1.
Und da warst du die Haus- und Hofzicke der Sendung, oder?
Nö.
Nein? Nee. War das Zahle?
Nö.
Irgendeiner von euch war doch mega zickig, wurde mir erzählt.
Zickig? Nee, ich war die Maschine.
Ah, okay.
Das war mein, weil ich war so völlig emotionslos und die meinten so, wir brauchen mal ein bisschen, kannst du nicht mal aus deiner Kindheit, ich bin doch hier zum Tanzen. Und ich wollte überhaupt gar nicht diese Reality-Thing, weil ich habe das nicht verstanden, weil ich war noch im Competition-Mode und ich war so, I'm here to slay, I'm here to dance und nichts anderes. Und deswegen war ich die Maschine und das war so die Nummer.
Okay.
Ja. Das war so der Anfang von.
Das war Reality TV aber richtig, ne? Das war so richtig mit Gebitsche und.
Genau, das war So You Think You Can Dance, nur die deutsche Version davon.
Ach so.
Ja.
Okay.
Ja. Aber also, es lief nicht so gut.
Wollte keiner sehen?
Wollte nicht so viele sehen.
Oh.
I had 7 minutes of fame.
Well, at least.
Yes. At the bus stop. Ich weiß, ich stand in Friedenau am Bus, an der Bushaltestelle. Oh, no. Und dann war bist du nicht der? Ich so, oh dear God.
Yes, it's me.
Yes, it's me. I'm in Friedenau at the Bushaltestelle.
Take a picture.
Ja, yeah. Yeah, 7 Minutes of Fame.
Aber that's du hast fame. Dann für die kanadische Version, meine ich, hast du dann richtig choreografiert auch?
Da war ich Assistant Choreographer von Sean Cheeseman. Nee, falsch, das war hier im Friedrichstadtpalast.
Ja.
Ich war Assistant Choreographer von Melissa Williams, who you should know, because she, das ist die in Showgirls, die Perlen schmeißt.
Nein.
Yes.
Oh my God, royalty.
Yes.
Drag royalty.
Yes. Ja, und ich habe, die hat Grease hier in Deutschland gemacht und ich habe auch Grease gemacht.
Ja.
Und dann hatte die da so Partnering-Sachen und die hat irgendwie nicht funktioniert und habe ich zu ihr nur, sie war halt die Choreografin, dann, ich wollte jetzt nicht unverschämt sein, aber ich habe halt gesehen, ich habe gesagt, probier doch mal die Hand. Mhm. Und dann funktionierte es und dann war sie, ach, warum kannst du das denn noch nicht? Ja, ich habe so Partnering viel gemacht und sie so, oh, ich könnte dich gebrauchen für So You Think You Can Dance Canada. Und ich dachte so, naja, bla. Das passiert eh nicht. Und dann ein paar Monate später schrieb sie so, sag mal, kannst du in 4 Wochen in Toronto sein? Ich so,
oh mein Gott.
Yes! Wie ja, geil. Und dann war ich, bin ich nach Toronto geflogen und war da 3 Monate. Ja, 3 Monate in So You Think You Can Dance Canada Assistant Choreographer for Melissa Williams, The Pearl Girl.
The Pearl Girl.
Yes.
Das ist schon krass, was man als Tänzer oder generell in unseren Berufen, was man alles so erlebt, ne, wo man ja so hinkommt. Wir haben ja auch mehrere Jahre, wie viele Jahre hast du Breitling gemacht?
Ich glaube, ich habe das so 4, 5, 6 Mal.
Ja.
Ja.
Muss ich kurz erklären, also Breitling, die Uhrenmarke kennt man ja und die machen jedes Jahr zur Uhrenmesse oder haben jedes Jahr, mittlerweile machen sie es nicht mehr, zur Uhrenmesse in, wo war das immer?
In Basel.
In Basel, genau. Ein riesen Ding aufgefahren für ihre besten Kunden, die alle zur Messe natürlich da sind, also alle aus Dubai, alle Best Buyer quasi und haben dann immer eine Experience kreiert. Mhm. Ich kann das gar nicht anders sagen. Mein erstes Jahr war das Thema irgendwie, ich weiß gar nicht, was das Thema war, aber
Italien,
das fing an mit einem italienischen Dorf, das sie draußen aufgebaut hat, ein ganzes Dorf mit Schauspielern, mit Sängern, mit Volare. Und Gloria wurde dann verheiratet als die Tochter des...
In der Trattoria.
Als die Tochter des Bürgermeisters und so. Und dann von da aus ging man dann in den nächsten Raum und da hingen dann wir Drag Queens in Brautkleidern von der Decke und eine Sängerin, die normalerweise Tina Turner hier im Estrell singt, hat dann da irgendwie Live-Disco gemacht und wir sind von der Decke runtergelassen worden.
Da war doch noch ein Pool und Flamingos.
Ja, it was fucking crazy. Stage, und dann gab es irgendwie so eine SM-Szene und also ja, jedes Jahr haben die da aufgefahren, also eine mehreren Millionen Produktion jedes Jahr. Isabel, die auch viele meiner Kostüme macht und eine gute Freundin von uns beiden ist.
Hey
Isabel!
Hi.
Hat da eben immer das Kostüm geschmissen für das ganze Ding, deswegen ist die auch so wahnsinnig schnell und so gut, wie sie ist, weil sie das halt koordinieren kann und stemmen kann.
Ganz schnelle.
Ja, ist wirklich eine ganz, ganz schnelle, wie man ja auch bei der Shopping Queen gesehen hat. Ja, und da war, also du warst da ein paar Mal, ich war glaube ich 2 Jahre nur dabei oder 3, aber es war jedes Mal Irrsinn, ja. Diese Produktion zu sehen und
Money.
Wie viel Geld da fließt und wie die Leute da bezirzt werden und betanzt werden von allen Seiten, ist Wahnsinn. Also das allein jedes Mal mitzubekommen, war schon irre. Ja, und dann haben wir, was haben wir denn noch zusammen gemacht? Wir haben Lacage zusammen gemacht, Lacage voll.
Ja.
Ja.
Wurde sie geboren.
In der Bar. Die Hanna. War das dein erstes Mal Full Drag?
Nee, ich, also.
Also muss man dazu sagen, in Lacage voll gibt es die Cajels, das sind quasi die Chormädchen im Hintergrund, die aber alle auch eigene Rollen haben im Originalstück. Die wurden für die Produktion runtergestrichen und runtergekürzt. Aber ja, es gab Hanna aus Hamburg, eine muskulöse, sehr strenge Dame.
Streng.
Ja, und die hat die Christoph gespielt.
Natürlich. Welche sonst? Ja, das war, nee, ich habe mehr schlecht als recht mal Drag gemacht hier zum CSD. Ich weiß noch, das erste Mal Drag habe ich gemacht, da war sogar Melly da, glaube ich. Das war ein Contest am Neulendorfplatz. In einer Bar, die gibt es jetzt nicht mehr.
Ah.
Da wo so Bowling-Ding war auch, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Aber das war Melly und noch eine andere.
Die das moderiert haben?
Ja.
Oder? Martina wahrscheinlich.
Nee, Nee, ich weiß genau, wenn du den Namen sagst, weiß ich es. Aber so
eine ältere. Kasper?
Ja.
Kasper.
Ja.
Okay.
Genau, Kasper und Melli. Und dann habe ich eine, dann hatten wir Nehmerchen und dann habe ich mir aus so einem
ganz schönes, wo das Kino war?
Ja.
Günstig hieß die Party.
Ja.
Das, die hat Melli veranstaltet sogar.
Ja, und da erstes Mal. Und
nein.
Da habe ich habe mir aus so einem ganz hässlichen rosa Blumenstoff, aus so einem Stretch, habe ich mir so ein Fledermaus-Oberteil und so einen Minirock genäht selbst. Und hatte so, wann bin ich noch zu Made in Italy, das gab's noch.
Oh, natürlich, ich hab Made in Italy geliebt.
Ja, und hab da so Hooker Heels geholt mit so Bondage zum Hochbinden, ja, aber auch in rosa.
Natürlich.
Und hatte so eine ganz furchtbare blonde Perücke mit Pony. Blond natürlich. Und hatte Strassohrringe und ja, she was feeling herself. Und dann bin ich über den Kudamm gelaufen und hatte Fuchsmantel noch drüber.
Natürlich.
Damals, als man noch Vintage-Pelz tragen durfte. Und da sind wir über den Kudamm, weiß ich noch nicht, bin ich am Burger King vorbei und dann klopften am Fenster so zwei südländisch aussehende Herren und die klopften und man und schrien und ich war so, yeah.
She was
feeling it. Yeah, I was like, give me more. Pretty. Ja, ich sah natürlich furchtbar aus.
Für die Herren beim Burger King hat's doch gereicht.
Es hat gereicht für die Herren. Ja, die fanden mich toll. Und da war auch schon der Abend gerettet.
Siehste.
Ja, und dann sind wir dahin und ich habe nicht gewonnen. Was
Shocking.
Auch schon mal nicht ging. Ja.
Platz 2. It was rigged. Rigamore. Rigamore.
Ja, Platz 2.
Ja.
Ich so, ne. Entweder erster oder gar nichts.
Natürlich.
Und ich habe Supremes gemacht. Baby Love.
Oh.
Und ich hatte zwei Drag Queens als meine Girls.
Und du hast nicht gewonnen.
Ja, es war.
How is that possible?
I don't know. How
Schiebung.
Ja, Schiebung.
Schiebung.
I was too pretty.
Schiebung. Genau. Melli war neidisch.
Ja, das Melli war's. Neidisch. Ja, ja, natürlich. Hey, Melli.
Hey, Melli.
Hey, Girl. Ja, und das war mein erstes Mal. Und es war sehr lustig mit vielen Freunden zusammen. Wir waren 5 Jungs in Drag und genauso viele Mädels als Drag Kings. Und dann sind wir alle zusammen hin. Ja, und das war das erste Mal, da habe ich CSD noch ein bisschen, aber so richtig war es dann bei Lacage, weil dann war es eine Rolle irgendwie und dann wollte ich einfach wissen, wie es ist, wenn man in diese Rolle, also wenn man das alles macht, sich so vorbereitet, schminkt und.
Ja, ja. Also ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt. Ich war Chefmaskenbildnerin oder Maskendesign, ich habe das Maskendesign gemacht, so rum. Und habe also quasi das Make-up für alle entwickelt und die Haare, bevor es losging vor der Premiere. Und ich musste euch das allen beibringen, weil natürlich, also ne, es gab für die Hauptdarstellerin gab's eine Maske, aber eben nicht für das ganze Team.
Nee.
War kein Geld für da. Und ihr musstet das eben lernen. Und wir hatten relativ kurz Zeit und ihr musstet Augenbrauen abkleben lernen und wie man eine Cut Crease macht und wie man Wimpern klebt und so. Und viele von denen hatte ich das Gefühl, denen war das relativ bums. Und du warst halt sofort da total drin, so, ne? Das war halt, so kenne ich dich halt auch.
Also
auch, aber es war halt auch wieder dieses, ich muss es perfekt machen und es muss perfekt sein und ich kann hier nicht morgen auftauchen,
nein,
oder es sieht nicht gut aus.
Genau.
Ist ein sehr, ich bin sehr streng mit mir.
Ja,
sehr streng.
Jetzt hat mich so genervt, wenn ich jeden Tag anders aussah. Weil wir hatten jeden Tag jemand anderes, was ja normal ist, was auch im Theater und in der komischen Oper ist genauso. Gut, da habe ich öfter mal die gleiche, aber trotzdem kann ja wechseln. Und ich mochte einfach nicht, du weißt ja, wie es bei Drag ist, dass man am besten selber merkt, wie sein Gesicht so ist und irgendwann findet man so sein. Ne?
Ja.
Und wenn die dann immer versucht haben, ein Gesicht auf meins zu packen, was gar nicht
zu meinem
passte und haben dann so eine Apfelbäckchen gemacht und ich so, that's not
who I am.
Und es ist auch nicht so, wie ich, und dann war ich so, okay, ich kann hier nicht meckern, aber kann es selber nicht machen, also muss ich es halt lernen oder nicht muss, ich möchte es lernen. Und es war mir auch dieser Prozess, ich wollte diesen Prozess haben, weil ich wollte mich fühlen wie
Stimmt, wir hatten da am Anfang noch diese Mädels von der Schule,
Wir hatten schon jemanden da, wir sollten nur Grundierung machen und dann haben die dann das Auge gemacht und die Lippen und so weiter.
Und das war ja schlimm.
Ja, und ich hatte dann
also ich erinnere noch, Chantal hatte ja richtig, die hat sich ja richtig auch geweigert dann. Die hatte gesagt, ihr geht nicht aufs Promofoto, wenn ich es nicht mache.
Ja, es war nicht geil. Ja,
weil, it wasn't good.
It was not so good.
No.
Aber hey, alle lernen und so weiter, aber ich
Ja,
ich habe ja nur meinen Ruf in der komischen Opa ist ja, dass ich anspruchsvoll
bin. So, das
was
ist sehr
ich
nett
persönlich
ja.
nicht so schlecht finde.
Nein.
Weil ich finde, Anspruch ist sehr wichtig. Und
es gibt
auch
dieses
gut.
sehr schöne Interview mit Marlene Dietrich, relativ zum Ende ihrer Karriere. Kennst du das? Da sitzt sie, also kurz bevor sie sich zurückgezogen hat für immer und dann 20 Jahre nicht mehr gesehen wurde bis zu ihrem Tod, sitzt sie in einer amerikanischen Fernsehshow und dann wird sie auch quasi darauf angesprochen, ob sie denn zickig, sie hätte den Ruf kompliziert zu sein, hat sie gesagt, I'm good, I think I'm good,
ja.
and I do my job.
Ja.
And if people don't know how to do their job, I have no patience.
Exactly.
They're wasting my time and everybody yes. else's. Und ja. das finde ich ein gutes Statement.
Aber das ist...
Aber es ist ein zweischneidiges Schwert, weil ich kenne natürlich auch die andere Seite der Medaille, wenn
natürlich.
Du am Schminken bist und es funktioniert nicht, wie du dir es vorgestellt hast, irgendwas haut nicht hin oder du hast dich nicht richtig vorbereitet, das
ja.
passiert natürlich auch.
Ja.
Und dann bist du am Schwitzen und wenn dann der andere kompliziert ist, macht es natürlich nicht besser oder
nee,
einfacher,
natürlich
ne? aber ich kann beide Seiten sehr gut verstehen. Das Ding ist, jeder hat mal einen schlechten Tag und das
natürlich.
Ist völlig in Ordnung.
Natürlich,
das ist völlig in Ordnung. Aber wenn man auf Dauer Leute mit durchziehen muss, die die eigene Leistung und die des ganzen Teams schmälern und runterziehen,
ja.
dann ist es
ein
einfach
gewisses
nicht fair.
Level sollte
nicht
da
fair.
Sein.
Ja, so. Na, da bin ich ganz bei dir.
Das Problem ist auch einfach, dass besonders wenn es um Drag geht und das weißt du ja am besten, das ist so spezielles und das ist ein anderes Make-up ist und es ist aufwendiger und es ist komplizierter und das Ding ist immer, was ich immer so amüsant, besonders jetzt durch Drag Race und so weiter, ne, weil jetzt sieht man natürlich diese ganzen polished Looks und Hair und die denken alle so, ach ne, das ist mal schnell gemacht, aber das Problem, wie viel Geld das kostet, wie lange, wie viel Zeit das braucht und das ist nie in so einem Budget drin.
Nee.
Du hast ja jetzt kein komisches Operbudget, wo du echt Haarperücken geknüpft kriegst ja. für ihren Kopf und dann haben die dieses Bild vor sich, oh, ich möchte das hier und ich möchte eine Raven und ich möchte eine die, aber sich mal vorstellen, wie viel Geld das kostet und wie viel Zeit, das ist halt das Problem.
Ich meine, du musst mal angucken, ne? Wir wissen, was Raven für ein Make-up-Artist ist, wie gut ja. die ist und wie viel, die hat 2 Jahre gebraucht, um Rues Gesicht so hinzubekommen, wie es jetzt aussieht. So, also selbst eine Raven braucht einfach Zeit dafür. Ich habe gerade, Trixie und Katja machen diese saulustige YouTube-Show, wo sie Sachen anschauen von
Netflix.
Netflix.
Oh,
kennst
ja,
du das?
Love it. Oh,
ich habe gestern nochmal die, wo sie The Glow Up gucken.
Ja, 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 mit dem...
Mit dem... mit dem blauen Auge, so wo ich mich einpisse. Ah. Ich pack's in die Shownotes, liebe Leute. Ich pack's in die Shownotes, weil es sau lustig ist. Ihr müsst gucken.
Es ist großartig.
Aber gerade bei der Sendung, weil da ging es ja auch um Drag in dieser einen Folge von The Glow Up,
ja.
Wo die Leute dann eben zum allerersten Mal ein Drag-Make-up machen sollen und dann wird es verglichen mit
und
Leuten,
ja
die
es
sich mal gemacht haben.
Ja.
Aber da sagt Trixie eben auch, das ist, also sie hat Jahre gebraucht, um ihr Gesicht zu perfektionieren.
Ja.
Und es ist absurd, von einem anderen Make-up-Artist, egal wie gut er ist, zu erwarten, beim ersten Mal Drag-Make-up
ja.
das hinzubekommen oder auch beim 10. Mal, das funktioniert
ja.
nicht. Drag ist wirklich, Drag ist so spezifisch in der Art, wie wir malen und wie gut man sich auf sein eigenes, eines Gesicht immer wieder einstellen muss und wie gut man das kennen
ja.
muss. Das ist wirklich, es ist jahrelange Perfektionierung von Handwerk. Es
ja.
ist nicht, keine Sache, die
absolut.
Du so machen kannst. Sag mal, wir haben ja eine sehr lustige Connection. Ich brüste mich, brüste mich seit Jahren damit, dass Helene Fischer mir alle meine Tänzer klaut.
Ja, die nimmt die alle weg. Die wirklich? Sitzt zu Hause und sagt, die Breakout.
Ja, guckt sie immer meine Videos.
Warum hat
und
die
sagt,
immer mal, ja.
wer ist der? Den will ich auch.
Ja. So sieht's aus.
Ich habe ja früher sehr viel getanzt, auch in meinen, also sehr viel, aber ja, viel für Berliner Verhältnisse, sehr viel getanzt in meinen Performances
ja.
und Drag-Shows und habe eben darauf bestanden, dass es eben nicht nur 2 Gogos im Hintergrund sind, sondern eben immer volle Choreografie und richtige Profitänzer, die das richtig können und haben dann auch wirklich viel geprobt. Also ne, das macht man ja sonst auch nicht. Also immer Wochen dann
ja,
gerne.
Dann muss ich die Peitsche rausholen.
Ja, hat sie mich immer angeschrien und gesagt, füge dich!
Genau.
Ja, dann musste ich mich fügen.
Ja, musste sie.
Ja, und das war aber immer sehr toll. Genau, und ich hatte dich, du hast Zahle dann angeschleppt, dann war Zahle hatten, wo war
erst das erste Mal hatten wir mit Sonja gemacht. Das war ein
die hatte sie Auftritt aber nicht.
In
Helene.
Die hat auch schon mal für Helene getanzt.
Nein,
ja,
wirklich?
Ja, ja, ja.
Siehst du? Ich sag's doch.
Doch, hat sie. Ja, hat sie. Doch, müsste sie.
Genau, das
sie.
Erste Mal war
ja,
Single Ladies, das war mit Sonja.
Genau, das war
und
eine Silvester war das.
Genau, When I Grow Up und Single Ladies und noch
genau,
was.
Und dann haben wir im Spy Club.
Ja?
Ja.
Okay, das war mit Zahle, genau.
Mit Zahle. Da hatten wir das Dreamgirls. Und
One
dann
Night
hatten
Only,
wir,
Medley, genau.
Medley.
Und dann hatten wir das andere Medley mit.
The Gaga, Beyoncé, All the Gang.
Black Eyed Peas.
Everything.
Ja, das war sehr schön. Da
war
ich sehr dünn. Sehr, sehr dünn.
Du warst Du warst dünn.
Da war ich hardcore bulimisch
zu der Zeit. Du, wir haben dich schön hochge...
Ja, na, herrlich, schön hochgehoben habt ihr mich.
Schön haben wir dich.
Weil ich so leicht war.
Schaffen.
Genau, und dann... und dann hatten wir Kim Willicke sogar, ja, der dann der Regisseur von Atemlos war, oder nicht?
Nee, der ist der Creative...
Aber der hat doch eine Regie geführt, auch bei einem Video.
Das war aber nicht Atemlos.
Nee. Ach so.
Nee, das war ein anderes... Ich weiß jetzt den Namen nicht.
Achterbahn oder so? I think it was Achterbahn.
Could be.
Wir können das
I'm very gewinnen. Sorry,
Sie können, könnt
Kim,
das
Sarah, Zahle, alle. I don't know
ja, the information. Ja, aber sie schnappen mir alle weg, die Olle.
Ja.
Bin sehr sauer auf Helene. Ja. Ich wurde mal angefragt.
Gönn's ihr doch mal.
Ich gönn ihr alles. Nein. Ich wurde tatsächlich mal angefragt. Man wollte wohl den Haare-Make-up-Artist wechseln und dann haben die ein richtiges Casting gemacht. Also Sie haben meine Agentur, ich hatte damals noch eine Haare-Make-up-Agentur, haben da die Agenturen gerufen und gesagt, wir hätten gerne Timo. Und dann, also es gab zwei Tage, wo sie dann im Akkord, ich glaube viermal am Tag, von vier verschiedenen Leuten dann jeweils geschminkt und frisiert wurde. Ja. Und das fand ich schon absurd. Und dann habe ich halt irgendwie gesagt, okay, wow, also mache ich gerne, aber muss ich dann auf vorfrisiertes Haar frisieren oder waschen die zwischendrin so? Ich hätte gerne frisches Haar. Und allein die Frage, dass ich gefragt habe, dass ich habe nachfragen lassen, war da schon zu viel. Dann wurde gesagt, nee, dann kommst du bitte nicht. Und dann dachte ich, okay, wow. Dann lassen wir das an dieser Stelle. Für dich war das aber eine schöne Erfahrung mit ihr, ne?
Ja, naja, das Ding ist, ganz ehrlich, ich glaube, dass das gar nicht zu, die weiß davon gar nichts, weißt du, von diesen Ansagen.
Ach so, nee, nee, so, na, das, Beispiel, das, I know, das Management ist meistens der Arsch, nicht der
Kanzler. Aber ich habe mit ihr, ich habe sie zwar gesehen, aber ich habe ja nicht für sie getanzt, sondern ich habe Co-Choreografie gemacht mit Sarah Hammerschmidt, die Hauptchoreografin von Helene Fischer ist. Und die, mit der habe ich auch Let's Dance jetzt gemacht. Da war ich ihr Assistent und Ballroom Expert, whatever that is. I guess I am that.
It's a Ballroom Expert because you are a bitch.
Yes, so I am that.
Weltrang ist Nummer 1.
Nein.
I know. Lass mich. Füge dich.
Füge dich. Nee, und die und Sarah, die haben halt, als sie die große Stadiontournee gemacht hat, hatte sie ein so ein Latino Medley in
La Isla Bonita quasi.
So Gedöns.
Ja.
Und da hat mich Sarah halt gefragt, ich würde gerne mal so richtig so ein paar Latin Ballroom Steps da machen. Und dann hat sie mich halt angefragt und dann war ich zwei Tage in Hamburg und habe das mit den Tänzern allen einstudiert und haben wir diese Choreo gemacht und Sarah war Helene. Und dann haben die das mit ihr einstudiert und dann bin ich zur Tour, dann ins Olympiastadion und habe mir es dann natürlich live auch mal angeguckt, wie es dann aussah. Und das war schon sehr cool, dass mal so eine Choreo von einem vor 70.000 Leuten, das war schon krass. Und dann habe ich sie natürlich auch kennengelernt und dann waren wir auch danach noch was trinken und so. Also
die warst im GMF sogar, ne?
Zusammen. Genau, dann, sie wollte gerne noch tanzen gehen.
Dann hast du gesagt, ich kenne da einen.
Ja, dann habe ich gesagt, ich kenne da so ein Etablissement. und dann habe ich Bob geschrieben und meinte, du sag mal, könnten wir da jetzt noch vorbeikommen?
Die hat sich natürlich gefreut.
Die hat sich gefreut und dann sind wir da hin und dann haben wir da auch... ja, war schön, war ein schöner Abend, war lustig. Ja, und da habe ich sie damit hingeschleppt. Das war natürlich Tundengate,
naja, ne? Hallo,
als sie da reinkam.
Klar. Aber ich finde es spannend, also es ist ja nun wirklich nicht meine Musik, das wissen wir ja nun alle, aber die kann halt wirklich was, ne?
Die kann richtig was.
Also A kann
und
sie
vor
halt
allem arbeitet sie
singen,
hart.
Arbeitet
hart,
richtig hart. Ja.
Die kann
und
richtig
die kann
gut
aber auch
singen.
Tanzen, ne?
Die kann sehr gut tanzen und die ist wahnsinnig fit und die ist sehr strebsam. Mhm. Und
Fügt sich.
Nein, aber also es ist einfach Wahnsinn, was sie da auf die Bühne bringt. Also die erstmal die ganz verschiedenen Sachen, die sie singt, dann auch, was sie tanzen muss und was man sich alles merken muss. Und zum Beispiel auch diese Weihnachtsshow, die da immer macht, wo sie da 50.000 Musicals mitsingt. Und da hat mir auch Sarah gesagt, die hat in den Proben, dann geht die dann von einer Station zu, dann hat die 15 Minuten da, dann läuft sie weiter, 15 Minuten da. Weil die ja an jeder Nummer drin ist und lässt sich da irgendwie von der Decke schmeißen und an irgendwelchen Kabel hängen und dann auf irgendwelchen Stelzen und die macht einfach alles und muckt auch nicht. Und dann macht Wahnsinn. Sie mit einem Arm Liegestütze, während sie singt.
Seriously?
Yeah, she's crazy.
Crazy.
Wow. She's I don't know if she's really human. I don't know.
Es ist der militärisch-russische Hintergrund.
Es ist der militärische. Ja. Aber die ist toll und ist eine ganz, ganz angenehm, ganz nett. Die ist so, wie sie ist und Und das amüsiert mich immer sehr bei den...
Wahnsinn, ne? Wenn man so viel sich merken muss. Und ich meine, wenn man halt weiß, was weiß ich, so eine Madonna oder eine Janet oder eine Britney auch, die halt so tanzen können, die können alle nicht singen, die kriegen es nicht hin, so. Und ne, sind alle außer Atem.
Na, sie hat ja eine Musical-Ausbildung.
Ja, ja, aber ich meine, wir wissen auch, wie Musical-Stimmen klingen können, ne? Ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber sehr viel gepresst und so. Und das... What she does is perfect.
Ja.
So, also.
Und die singt auch live, also die ist eben nicht vom Band.
Das meine ich.
Und das musst du auch erstmal hinkriegen.
Das meine ich.
So eine 3 Stunden Stadion-Tournee Girl.
Ja.
Also ich wäre tot.
Ja. Also ich könnte.
Und dann musst du dir mal vorstellen, dass du stell dir mal vor, du bist Helene Fischer und du musst funktionieren, weil du bist die Person, auf die dieses ganze Ding aufgebaut ist. Und dann hast du drei Tage in a row die O2-Arena und musst da. Aber abliefern und bist aber eigentlich auch noch, na, da vielleicht 28, 29, jetzt ist ein bisschen älter. Aber ich meine, die ist ja auch, die will ja auch Spaß haben und auch mal leben und so. Ne? Und wenn du diesen Druck hast die ganze Zeit, das ist echt heftig, wenn so eine immense Maschinerie hinter dir steht und du musst einfach abliefern. Also das ist schon, da habe ich echt wahnsinnigen Respekt davor und die ist wirklich hart arbeiten und eine ganz, ganz inspirierende Künstlerin, tolle, tolle Frau.
Ja.
Also mag man es mögen oder nicht? Aber ja, du.
Als sie angefangen hat, habe ich einen Artikel über sie gelesen, dass sie quasi, also ihr großes Vorbild war wohl Céline Dion und ne, sie wollte irgendwie eigentlich in diese Ecke und dann hat man ihr aber gesagt, das zieht in Deutschland nicht, das will keiner hören. Wenn du ihr Geld machen willst, musst du Schlager machen. Mhm. Und dann hat man sich quasi mit der Plattenfirma zusammengesetzt und hat gesagt, gut, dann, das ist jetzt der Vertrag, das ist der Plan, da wollen wir hin. Und wir benutzen Schlager quasi als Transportmittel, um zu dem Superstardom zu kommen, zu dem wir wollen. Und da muss sie jetzt einfach mal ein paar Jahre die Zähne zusammenbeißen und mitmachen. Und das hat sie wohl gemacht.
Genau.
Und ich meine, jetzt war sie auf der Forbes-Liste 2017, war sie unter den 10 bestverdienenden Popkünstlerinnen weltweit. Das war so geil, weil
die Amis waren so, who
war
Helene Fischer?
7. Auf Platz 7 vor Britney und vor anderen.
Vor Rihanna.
Nee, Rihanna war, glaube ich, vorher, weil die Fenty hatte in dem Jahr. Die hatte Milliarden gemacht.
Ah ja, der hatte die.
Aber, also vor anderen Riesennamen.
Ja, aber da musst du dir mal vorstellen, die ist eigentlich nur Europa, also die ist ja Deutschland.
Also deutschsprachiger
Schweiz.
Raum, genau.
Und dann viel mehr ist da jetzt auch nicht. Und das musst du erstmal, also das musst du ja mal
bringen. Die Umsätze, die du fahren musst als Einzelperson in diesem winzigen Fleck Erde, um gegen eine Britney anstinken zu können.
Und das Geilste ist, die Amis so, who the fuck is Helene Fischer? And this, I love.
I absolutely love.
I adore.
I absolutely adore.
Yeah, I mean, this is some serious shit.
That's some serious shit, bitch. Ja, das ist auch einfach so, piss over the competition, by the way.
Ja, aber es ist so typisch deutsch auch wieder.
Ich bin
dir
auf Platz 7 von der Forbes-Liste. Ja.
Bye.
Ja. Hast du denn, wenn du zurückblickst, du tanzt ja jetzt auch wirklich schon sehr lange und hast sehr viel verschiedene Sachen gemacht und auch das Musical dazu und der Gesang und kannst du ausmachen, gibt es ein Highlight in deiner Karriere, wo du sagen kannst, das war der krasseste Moment ever?
Ja, es gibt
verschiedene wahrscheinlich.
Es gibt ein paar, aber der krasseste war, als ich das erste Mal gesungen habe in der komischen Oper, habe ich Kiss Me Kate, habe ich Gremio gespielt und da gibt es diese eine Szene, wo so 3 Cowboys rauskommen, so ein Tanz und die singen halt alle und ich, war der goldene Cowboy.
Of course you were.
Of course she was.
Golden Boy.
Golden Shower Cowboy.
Tell me
That
more.
That was my name.
Backstage.
Ja, und das Ding ist, wie gesagt, ich komme vom Turniertanz, ich habe das nie gelernt, Musical und bla bla bla. Und es war einfach krass für mich, in der komischen Oper auf der Bühne zu stehen, da rauszukommen als Solist und diese Treppen da an dem Orchester vorbei und in die Mitte der Bühne zu rennen und die High Note, aber ist die höchste, ich musste die höchste Note und das da rauszusingen und meine Mutter saß da und die Menschen, 1500 Leute in diesem Opernhaus und ich war nur so, what the fuck is happening? Ja, es war einfach, ich war so, krass, wie bist du denn, wie ist denn das passiert? Ich meine so, how did this happen?
Because you worked, bitch.
How did this happen? Ja, das war krass. Das war echt krass. Und da war ich so, I think that's where I want to be.
Ist das dann ein Gefühl von Happiness oder kannst du es in dem Moment genießen oder bist du eher dann, dass du denkst, okay, nichts.
Ich kann es danach genießen. Okay. Ich denke ja auch jedes Mal, ich vergesse die Wörter und also jedes Mal, wenn ich rausrenne, denke ich, jetzt kommt nichts mehr.
Ja.
Und dann kommt es natürlich.
Ja,
also es ist immer, weil ich bin ein Druckmensch, wenn ich Druck habe, dann funktioniere ich.
Hm.
Und deswegen ist ich mache immer Drama, wenn es keins ist. Und wenn dann Drama ist, dann,
ja,
dann bin ich fokussiert.
Ja.
Ja. Deswegen, ich bin so manchmal, wo mein Freund denkt, was ist denn jetzt los, wegen der Kleinigkeit? Ich so, oh, I can't deal with this, it's so bad for me.
Look at my lashes.
Look at this.
Ja. They look depressed.
Ja, so. Wo, also, wo gar nichts ist, ne? Aber wenn, ja, es dann auf den Punkt kommt, dann, und also das war auf jeden Fall, und dann jetzt auch, das, die letzte Rolle, die ich da spielen durfte, also eigentlich die größte Rolle bis jetzt, Riff in West Side Story in der komischen Oper. Mhm. Ja, und das war toll. Also das war, und natürlich Rocky Horror Picture Show was
it.
That was my first role.
Dein Rocky, also yeah, Singing Rocky. Role, oder yeah, überhaupt singing deine erste role. Role.
No, it's second. Was? Ah ja, ich habe ja auch Fred, und ich war noch immer in New York gemacht.
Nein, aber Rocky Horror Picture Show ist ja besser. Aber, das war deine, ja, erste Rolle. Hör auf, am Kabel rumzufuddeln, oh, sonst hau ich dich.
Siehst so. Du? Nee, also Rocky Horror Picture Show war, because Rocky Horror Picture Show.
Ja.
I mean, come on.
Ja.
Like,
ja.
I mean, and this was cool.
Ja.
And Marvin A. Smith did the choreography.
Ja.
Er hat die Choreografie gemacht, ja, und der war ja eher so Pop und,
ja,
und ne, der hat Monroes gemacht und so,
ja, ja, ja,
und,
ja,
Helene Fischer am Anfang, ja, auch. Und
war der vor Brad oder nach Brad? Vor Brad.
Vor Brad.
Okay.
Und der, ja, der war einfach, das war einfach geil, und die ganze Nummer, und dann hatte ich diese, ich hatte diese super High, und dann hatte ich so ein Metallkostüm, und es war einfach geil, und dann wurde, war ich in so einem Latexanzug, wurde aus so einem Aquarium gehoben, und das,
oh,
war, das war geil, das war echt geil, und das einfach da rauszukommen und vor diesen Leuten, diesem Metall, und einfach so sexual zu sein, just so like, oh.
Aber das ist ja auch irgendwie, ich verbinde das sehr wohl mit dir, also jetzt nicht Rocky per se, aber den Look, den du gerade beschreibst, ne? Also dieses High Heels Ding und super fierce, aber gleichzeitig eben doch auch maskulin und,
ja,
sexy und so, das ist ja schon noch irgendwie das.
Das ist so meins.
Yeah, what you, yeah, deliver.
What I like.
Yeah.
And what I like to mix.
Really good on you.
Well, thank you.
It does.
Yeah, but that's really, I like the playing, the gender fuck,
yeah,
fluid. Whatever. Gibt's you want to call
denn irgendwas? Ich meine, wir haben jetzt natürlich alle Einbrüche gehabt in den Buchungen und so. Und da müssen wir jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen. It sucks for everyone. Aber hast du denn Sachen, die du bewerben kannst zum Schluss?
Nö. No, I can't. Well, the thing is. Ja, also, yeah, es ist tragisch.
Ja. Yeah.
Nein, es, das Ding ist, guck mal, das muss ich gleich wieder zum Spiel nehmen. Nein.
Da wird's nervös.
Ja, nee, ja, mir ist natürlich viel Gedöns weggebrochen, auch durch die Situation.
Ja.
Ich hab, das Ding ist, ich hab, es kommt was in der komischen Oper Ende August, also was im Oktober dann wahrscheinlich stattfinden wird. Mhm. Aber wie ich, wenn ich noch keinen Vertrag habe, mag ich nicht.
Ne? Don't jinx it, don't jinx,
ja,
it, don't jinx it.
Also ich habe das Angebot und so weiter, und das wird auch kommen, aber ich kann jetzt noch nicht so viel darüber sagen, aber man wird es dann erfahren.
Okay.
Auf den Social Media Plattformen.
Schatz, das nur ganz kurz zum Abschluss, weil es mich selbst so glücklich macht, das zu sehen. Ich habe dich ja über die Jahre, wir waren uns immer wohl gesonnen, aber wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht, sondern immer nur so kurze Momente zwischendrin.
Leider.
Leider, ja,
leider.
Aber wir können das
nicht. Aber
ändern.
Ja. Jetzt sind wir ja im Weintrink.
Ja, und in derselben Stadt gleichzeitig,
ja,
und so. Aber es macht mich sehr glücklich zu sehen, also A, wie du dich geändert hast auch, und du wirkst viel glücklicher, du wirkst viel mehr bei dir und in deiner Mitte, und auch, dass du einen Partner gefunden hast, mit dem du es aushält, der es mit dir aushält, und anscheinend,
ja,
läuft das irgendwie,
surprise,
auch gut, und you,
ja,
guys are happy and you look really cute together, und er hat ein,
ja,
Haus in Schweden, und das ist irgendwie toll.
Ja, wir haben ein Sommerhaus.
Ja!
Yes! Also seine Familie hat ein Sommerhaus.
Das muss ja niemand,
wow,
wissen. Aber es steht euch sehr gut, finde ich.
Ja, es ist sehr schön, jemanden zu finden, der einen so nimmt, wie man ist.
Hm.
Und der nimmt mich wirklich, wie ich bin.
Hm.
Und das hätte ich nie gedacht. Ich muss mich nicht verstellen.
Hm.
Und ich habe mich immer verstellt, mein ganzes Leben, mit Leuten, die ich kennengelernt habe.
Hm.
Und mit ihm muss ich das nicht tun. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch durch krasse Sachen gegangen, weil, wie gesagt, er hat über die Therapie gelacht, und jetzt macht er selber Therapie. Also wir sind durch einige Höhen und Tiefen gegangen, aber so,
ja,
sind ja Beziehungen. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir Menschen möchten gern zusammen sein, aber eigentlich möchten wir auch allein sein, und dann möchten wir das und dann möchten wir das. Es ist nicht einfach, aber ich freue mich einfach, dass ich jemanden gefunden habe, der, mit dem ich, wenn ich morgens aufwache und ich schaue ihn an, freue ich mich, ihn zu sehen, und ich bin glücklich. Und er bringt mich zum Lachen, er ist lustig, und wir haben einfach Spaß zusammen. Und ja.
Drei Jahre
jetzt? Cool. Dreieinhalb. Wow. Ja, I know.
Schätzchen, gay years, that's like 20.
I know.
Ja. Das ist wirklich sehr schön. Das macht mich sehr froh.
Danke
und
dir.
Gibt Hoffnung und
ja. Es gibt Hoffnung.
I love.
It's hard work, people.
Ja.
Ihr müsst, wenn ihr jemanden liebt, dann müsst ihr, ja. Man muss viel investieren.
Eine Beziehung ist Arbeit.
Sie alle sind hier, weil ihre Ehe ein Trümmerhaufen ist. Genau.
Ja. Ein schönes Schlusswort. Schatz, ich danke dir, dass du da warst.
Ich danke dir vielmals. Es war herrlich.
Ganz feucht und Corona-gerecht.
Ja.
Und ja. Und freue mich auf das nächste Glas Wein mit dir.
Du, ich auch. Auf Wiedersehen.
Tschüss, mein Schatz.
Tschüss, ihr zu Hause.
Bye. Tschüss.
Bye-bye.